Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 175, heute mit einer Special, Sonder, Super, Geheimfolge. Wer ist heute mit dabei? Außer mir ist heute mit dabei der Dennis.
Hallo.
Und wir haben uns heute einen ganz geheimen Super-Podcaster eingeladen.
Oh.
Was war das?
So, nicht mein Lieber. Nein.
Wie? Das klang ja jetzt wie Marvin. Der sollte doch heute gar nicht da sein.
Da los, ja.
Na. So aber nicht. Ich sehe schon hier. Der Mist, der Podcast war eben da, wollte mir einen Platz klauen, aber so geht das nicht. Hallo, liebe Leute.
Na gut.
Ja, hi Marv. Schön, dass du dabei bist.
So leicht kriegt ihr mich nicht los. Trotz der Tatsache, dass ich natürlich wieder vergessen habe, hier eine Taste zu drücken und eben schon die ganze Zeit ins Mikro gesprochen habe, ohne dass jemand das verstanden hat. Verdammte Scheiße.
Grandios.
Das ist grandios.
Ich hab mir so ein tolles Ding hier gerade ausgedacht, aber es funktioniert mal wieder alles nicht.
Ja, ist ja alles bestens. Wesentlich besser funktioniert hat das doch am Wochenende gegen Paderborn. Viermal hat das sogar funktioniert. Was sagt ihr denn dazu?
Alles mit ein bisschen Verzögerung hier. Jetzt dann fange ich auch natürlich gleich an zu reden. Also hier, das Spiel gegen Paderborn. Ich habe es so jetzt in der Zusammenfassung gesehen. Dennis, du warst ja da.
Jawohl.
Vier Tore. Kann sich sehen lassen, oder?
Kann sich sehr sehen lassen. Das Spiel generell war ein bisschen, es war kein Leckerbissen zum Gucken. Der neutrale Zuschauer hätte sicherlich gesagt, oh Gott, ganz schön der Käsekick teilweise. Kombinationsspiel war auch teilweise wirklich, bei den wirklichen Torszenen dann nicht wirklich gegeben. Die Abwehr ist leider immer noch ein Punkt. Ich glaube, Paderborn hat zweimal ganz gut kombiniert und rucki-zucki ist unsere Abwehr auseinandergefallen. Das war in der ersten Halbzeit relativ am Anfang. Da sind dann Zambrano und Matlung Spalier nebenher gejoggt, während der Paderborner dann aufs Tor geschossen hatte, ging aber auch vorbei, war zum Glück, dass Paderborn wirklich schlecht ist, sonst wäre wieder blöd gewesen. 1-0 hinten hätte das Spiel ganz anders aussehen können.
Aber das war doch auch super früh, das war doch, glaube ich, 14., 15. Minute, irgendwie sowas mit dem Dreh.
Ja, genau. Und da hattest du dann das Problem und hättest du ein Problem gehabt. So war es natürlich super, dass dann diese tolle Szene kam. Ein Stendera setzt sich super durch. Er kämpft sich den Ball wieder zurück. Die Paderborner regeln es viel zu spät. Den Ball schlagen ihn nicht weg, sondern tändeln herum. Er bringt den Ball auf den Kopf vom Meier und steht 1-0.
Das war aber auch eher so eine Glücksflanke. Also der hat jetzt nicht wirklich in den Strafraum geguckt und hat dann Meier da gesehen. Der hat auf den Ball geguckt und hat gehofft, dass da in der Mitte einer steht.
Da hast du natürlich recht, René. Also so gezielt war die nicht. Du hast aber gemerkt, was bei der Situation besonders wichtig war, war dieses Nachsetzen, ich habe den Ball eigentlich verloren, kämpfe aber mich nochmal ran und schlag den Ball gleich in die Mitte. Hat mir sehr gut gefallen. Stendera kommen wir sicherlich eh gleich nochmal dazu. Ein prima Spiel gemacht. Hat er ja dann auch noch im nächsten Zug dann noch mit einem weiteren Tor sich auch selbst belohnt.
Von dem Ball, den Meier aber auch hervorragenderweise da mit viel Übersicht abgelegt hat.
So sieht's aus.
Was mir aber auch ganz beim ersten Tor wirklich gut gefallen hat, wie du schon gesagt hast, der Zweikampf. Lustigerweise gegen ehemaligen Eintracht-Spieler auch, ne? Hartherz und Stendera. Ich glaube, wenn ich einigermaßen richtig rechne, haben die zusammen auch in der Jugend gespielt. Hartherz kommt ja auch, der kommt aus Langselbold oder aus unserer Gegend.
Der kommt irgendwo hier bei uns aus der Gegend.
Ich glaube sogar Rodenbach, irgend sowas in diese Richtung, ja. Und da war es dann. Hat er vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass sein Freund ihn da so direkt angreift, ja? Ich glaube, die waren auch, also da gab es auch das ein oder andere Instagram-Bild, was ich schon mal gesehen habe, dass sie schon mal gemeinsam Party gemacht haben, ja? Aber jetzt keine Party auf dem Platz, sondern abgeluchst und dann schön die Flanke reingeschlagen. Aber wie du schon gesagt hast, Marc Stendera hat sowieso von dem, was ich so erkennen konnte, ein bärenstarkes Spiel gemacht, ne?
Einwandfrei. Also gerade auch bei der Situation, du hast natürlich gemerkt, du spielst gegen einen wirklich nicht Bundesliga-tauglichen Gegner, zumindest in der momentanen Form. Paderborn hat ein Alex Meier komplett freistehend mitten im Strafraum. Der Torwart auch eher, war fixiert auf die Situation natürlich bei dem Zweikampf, hat auch das komplett aus den Augen verloren. Also man muss das auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es war ein super Spiel auch von einzelnen Akteuren, aber du hast natürlich auch gegen einen Gegner gespielt, der nachdem dann das 1-0 spätestens danach nur noch mit der weißen Fahne gewedelt hat und gesagt hat, okay, bitte bedient euch.
Jetzt, wenn du das schon so sagst mit der weißen Fahne, wie sind deine Einschätzungen? War das Spiel der Eintracht so gut oder war Paderborn wirklich so schlecht? Denn von dem, was ich in der letzten Zeit so im Internet gelesen habe, auch referierend zu dem Spiel, waren es doch zwei unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander trafen. Welche ist denn deine?
Wenn du mich fragst, Marvin, war es für mich definitiv sehr begünstigt durch dieses schwache Spiel der Paderborner. Gerade nach dem 1-0, die haben, sind gar nicht so schlecht ins Spiel reingekommen, hatten da diese ganz gute Szene, als der Spieler eigentlich dann zwar mit einem ungünstigen Winkel auf den Trapp zuläuft, das, den Ball dann verschießt, dann kam diese Torszene 1-0. Danach ist bei Paderborn ging gar nichts mehr. Wir hatten... Definitiv hätten wir, wenn wir ein bisschen konzentrierter gespielt hätten, noch ein bisschen mehr diese, ja, ich sag mal, einstudierten Laufwege, Passkombinationen und sowas ausgespielt hätten, hättest du das Spiel auch noch viel deutlicher gewinnen können. Wir haben unsere Chancen gemacht, es waren sehr, sehr schöne Tore dabei, aber definitiv war es eindeutig begünstigt durch die schlechte Leistung von Paderborn und nicht, dass wir generell so super waren und auch gegen einen super Gegner wahrscheinlich nicht so hoch gewonnen hätten. Also ich denke, es war sehr begünstigt durch dieses schlechte Abschneiden, durch diese schlechte Leistung von Paderborn.
Marvin spielt wieder an den Soundreglern rum, ja?
Tut mir leid. Eieiei,
heute DJ Technik, Marvin?
Nee, die Technik lässt heute echt zu wünschen übrig. Tut mir wirklich leid, ja. Dieses Handy, was hier automatisch Töne abspielt. So, jetzt aber, das kann man gar nicht überblenden hier, ist ja furchtbar.
Okay, also ich habe mir nur die Zusammenfassung von dem Spiel angeguckt. Ich würde aber auch sagen, dass das tendenziell eher einfach daran lag, dass Paderborn alles andere als Bundesliga-tauglich da auf dem Platz gestanden hat. Also das ist die einzige Erklärung, die ich mir da geben kann. Ich meine, wir haben ordentlich gespielt, aber der Kracher schlechthin waren wir da nicht.
Es wird ja auch selbst gesagt, dass also die Paderborner geben mir selbst zu, dass es deren schlechteste Saisonleistung ist. Ja, da kann ich im Endeffekt nur sagen, ich freue mich, dass es gerade gegen die Eintracht der Fall war.
Sind wir doch froh. Also wir haben doch mit allem anderen da gerechnet.
Nach dem gruseligen 2-4 in Köln war das ja jetzt wieder ein deutliches Ausrufezeichen. Ne?
Ich war ja mit meiner Hoffnung des 8-0 gar nicht so weit weg.
Nee, du warst relativ nah dran. Aber ja, für mich hat es halt, wie gesagt, für Stendera sehr gefreut, aber es war halt wichtig, dass du halt auch wieder siehst, nach dem Spiel gegen Köln, wo doch die Stimmung relativ weit unten war, wo auch sehr vieles wieder angezweifelt wurde. Es wurde vieles angezweifelt, wovon ich trotzdem sagen würde, dass das meiste auch heute noch Bestand hat. Also nur weil wir jetzt mal 4-0 gegen Paderborn gewonnen haben, gegen eine Mannschaft, die wirklich in einem relativ desolaten Zustand, zumindest nach dem ersten Tor der Eintracht, was vielleicht wirklich der Dosenöffner war, dort stand, muss man, glaube ich, sagen, diese Generalkritik kann man jetzt nicht völlig aufheben. Ne?
Da sprichst du was Gutes an, Marvin, denn ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, man hat gemerkt, die Abwehr war wieder auch mehr als, sind die ins Schwimmen geraten, sobald der Ball mal schnell gespielt wurde. Da wurde mal ein schneller Pass gespielt. Das war dann eine Situation, zweite Halbzeit auch nochmal mit einem Lakic, der auch nochmal da, ich glaube, Chandler hat dann auf der Linie geklärt.
Chandler hat auf der Linie gerettet. Das war doch sogar ziemlich zum Schluss, wo Trapp das Ding quasi am Bein vorbeirutscht und Chandler genau. Das Ding dann irgendwie so 5 Zentimeter vor der Linie darunter.
Genau das meine ich, René, genau.
Ja, schreibt auch gerade im Chat, wir können froh sein, dass Lakic einfach in Frankfurt nichts reißen kann, weder auf unserer noch auf der anderen Seite. Ja,
ja das stimmt auf jeden Fall. Aber das große Problem hast du da auch wieder gesehen, die Abwehr kam nicht hinterher, der Ball wurde mal schnell gespielt, die Paderborner konnten das über das Spiel fast nie zeigen. Ich kann mich wirklich an, das sind so die einzigen zwei Szenen, wo ich sage, ja, da war mal was gefährlich, vielleicht noch. Ich glaube, es gab nochmal einen Fernschuss, wo der Trapp ein bisschen zu weit vorm Tor gestanden hatte und er sagt, hätte sagen können, okay, hätte auch ins Auge gehen können, wenn der Ball ein bisschen früher noch gefallen wäre. Aber im Großen und Ganzen, die Abwehrproblematik ist definitiv immer noch riesig und wir hatten es ja vorher schon angesprochen, es kam ein Matlung rein, der auch wieder... Er hat seine Schwächen und auch ein Zambrano war nicht wirklich so, dass ich sage, oh ja, da hatten wir jetzt den sichersten Abwehrchef wieder hinten drin.
gut. Wie sieht es denn aus? War das jetzt eine schwierigere Verletzung von Zambrano? Also ich habe jetzt gelesen, man kann eigentlich davon ausgehen, dass er in der nächsten Zeit wieder auf dem Platz sein wird. So dramatisch muss es nicht gewesen sein. Ne?
So ja, habe ich das zumindest richtig? Auch verstanden. Ja.
Ach, genau, irgendwas am Knöchel, ja. Das aber wohl in der Zeit jetzt bis zum Samstag wieder in Ordnung sein soll.
Gut, das ist doch schon mal positiv im Endeffekt, ne?
Aber das ist ja die Frage, ob das jetzt positiv ist. Ich meine, wenn er immer noch nicht formmäßig da so unterwegs ist und vielleicht auch von der Einstellung her nicht so ganz, weiß ich nicht, ob das so unbedingt ein Vorteil für uns ist. Ich meine,
aber René, wir haben das Problem, dass uns die Alternativen jetzt langsam ausgehen mit einem Russ, der ja schon fehlt, dann wäre noch ein Zambrano weg, dann musst du mit Matlung und anscheinend einem offensichtlich extrem formschwachen Bamba spielen.
Ja, das willst du auch nicht.
Ja, was die Sache ja nicht besser macht. Genau das ist nämlich das Problem. Denn Bamba Andersen scheint sich ja, das ist jetzt die allwöchentliche Leihe, aber immer noch nicht wirklich anzubieten. Das heißt, Matlung hast du jemanden, der wenigstens von der Motivation her ganz da ist und ansonsten nimmst du halt Zambrano. Nochmal kurz abschließend zu dem 4-0. Das war jetzt eine gute Angelegenheit. Besonders neben Stendera hat für euch noch jemand hervorgestochen?
Ah, Inui war gut. Also ist die Spieler gut angelaufen, hat ein paar Situationen gehabt, wo er den Ball eigentlich schon verloren hatte, dann nochmal nachgesetzt hat. Habe ich so von ihm selten gesehen. War wirklich ordentlich und ich glaube, er hat ja auch zwei Vorlagen für die Tore gegeben. Ich meine, das Tor vom Aigner, dieser Doppelpass,
ja,
den
da
er dann
auf jeden rein, Fall.
Ast rein durch die Beine gespielt hat. Und ich meine auch der Ball, der dann Valdés.
Der kam korrekt, auch von ihm.
Genau. Korrekt. Hat zwei Torvorlagen gegeben. Auch mal gar nicht so schlecht. Und wenn du dir seine Statistik anschaust, wo er jetzt schon die achte Saisonvorlage, also beziehungsweise Vorarbeit geleistet hat, ne? Also jetzt schon zumindest 8 Scorer Points, das ist ja gar nicht so dramatisch. Na, das ist schon okay.
Das ist ja, man muss auch sagen, also was ich so gesehen habe, dass der Pass für einen Aigner, der war ja auch quasi direkt in den Lauf gespielt und der war halt auch schnell. Also da war keinerlei Verzögerung drin, den hat er direkt in die richtige Richtung weitergegeben. Also da war er schon mit viel Verstand und Köpfchen da unterwegs.
Und das war nicht nur, genau, das war nicht nur okay, sondern richtig geil. Also da merkst du halt, Inui, das ist schon kein schlechter. Deswegen, momentan wird ja auch darüber gesprochen, ihm eine Verlängerung des Vertrages anzubieten. Ja, unter den gegebenen Voraussetzungen kann ich mir das durchaus auch vorstellen. Ne?
Gleichfalls, ja. Er braucht halt, er muss sich wohlfühlen. Man merkt es immer wieder, wenn er sich nicht wohlfühlt in der Mannschaft und sich so, ja, ich sag mal, ich hoffe, dass es ihm weitergeholfen hat und immer noch weiterhilft, dass er jetzt mit Hasebe jemanden hat, der ihn da vielleicht noch ein bisschen rein anführen kann.
Ja.
Aber das ist schon was. Wir können ihn nur was mit ihm anfangen, wenn er in guter Form ist und wenn er sich wohlfühlt. Also er, sobald er ein bisschen sich unwohl fühlt, ist erstens seine Form dann automatisch eh schwach und dann kannst du eigentlich mit einem Inui nichts anfangen.
Ja.
Gibt es noch weitere Meinungen zum 4-0? Also ich denke, wir können sagen, das waren halt auch wirklich sehr, sehr wichtige 3 Punkte gegen einen Gegner, der definitiv auch schwächer ist. Das hatten wir ja in der Vorwoche ja schon deutlich artikuliert, dass es hier darum geht, gegen einen relativ schwachen Gegner auch ganz klar die 3 Punkte zu holen. Das ist uns jetzt gelungen mit einem deutlichen Ergebnis, finde ich sehr zufriedenstellend. Über die eigene Stärke können wir noch sprechen, die wird sich wahrscheinlich wirklich erst herauskristallisieren, wenn wir das nächste Spiel, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, ebenfalls siegreich gestalten können. Ne?
Ja, da hast du völlig recht. Ja.
Dass Paderborn ausgenockt war, hat man dem Tag ja spätestens ab dem Zeitpunkt gesehen, nachdem Bakalotz den Schiedsrichter mit einer Kopfnuss niedergestreckt hat.
Das war eine geile Kiste. Also das habe ich mir, glaube ich, 3-mal in der Wiederholung angeguckt, ja, und musste doch ein wenig schmunzeln. Also Bakalotz sorgt auch mittlerweile eher durch Aktionen, die nur indirekt was mit Fußball zu tun haben, doch für wesentlich größere Schlagzeilen als das, was er jetzt am Ball direkt macht. Ne?
Aber es sah schon hart aus, wie der da in den reingerannt ist, beide mit dem Kopf da zusammengeknallt sind. Alter Vater.
Ja, ich habe schon ein bisschen gedacht, vielleicht Bakalotz, vielleicht bereitet er sich schon auf die Manny Burgsmüller-Karriere eines American Footballers nach dem Fußball vor. Ja, man weiß ja nie so genau. Aber
ja, vielleicht will er aber ja auch Tim Wiese-mäßig zum Wrestling gehen, weißt du?
Ja, Nee, wir haben da jetzt keinen Bedarf mehr. Ja? Also ich spreche jetzt mal stellvertretend für alle Catch-Freunde. Ja? Es reicht jetzt. Ja, Tim Sonnenbank-Flavor Wiese wird für absehbare Zeit der letzte Fußballer sein, hoffe ich, der in den Ring steigt. Also bislang hat er ja noch nicht wirklich viel gemacht, aber dazu zu gegebener Zeit mehr.
Aber nee. Marvin, du hast völlig recht gehabt. Es war jetzt wichtig, 34 Punkte haben wir jetzt. Das war super wichtig nach dem Spiel. Auch in Sicht für Paderborn, hättest du da wieder nicht gepunktet oder hättest da Punkte liegen lassen, wäre wieder sowas, wo du die Punkte holen musst.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir 34 Punkte. Und das ist schon mal eine gute Grundlage. Bruchhagen hat jetzt am Sonntag vollmundig verkündet, mit dem Abstieg werden wir nichts mehr zu tun haben. Seht ihr das genauso?
Schwierig, ja. Also ich hoffe nicht natürlich, aber ich denke es ist eben die 40-Punkte-Grenze, ist, denke ich, gerade bei diesem engen Feld, was da momentan ist, wenn du dir das hinten anguckst, Paderborn steht mit 23 Punkten auf dem Relegationsplatz. Ist nicht so viel, ne? 11 Punkte bei noch ausstehenden, was haben wir noch, 9 Spiele?
Ja, ich meine, klar. Also ich meine, ja, für uns ist es halt jetzt 6 Punkte zu 40 Punkten, das ist natürlich optimal. Du siehst, die nehmen sich auch unten die Punkte weg, Punkte sind selber aber nicht wirklich drauf und dran, hier mal einen Dreier zu holen. Also du merkst schon, da ist wieder dieses alljährliche Schneckenrennen voll im Gange, wenn es um Abstieg geht. Ja, das war vor einigen Jahren noch ein bisschen anders. Mittlerweile ist es eher so, nimm du die Punkte, ich hab sie, ich will sie nicht und die anderen wollen sie aber auch nicht. Also ich denke, da hat Bruchhagen schon gar nicht so Unrecht, wenn er das sagt, auch wenn ich es natürlich, und er selbst sagt es ja, eine gewagte Aussage das ist, aber ich denke, mit 34 Punkten dürften wir wahrscheinlich auch jetzt schon in der Saison nicht mehr großartig Probleme haben. Also ich meine, hat einer von euch, ja, was wolltest du sagen?
Wenn das so bleibt, dass die sich da unten gegenseitig die Punkte wegnehmen, dann ja, auf der anderen Seite, es sind jetzt noch 9 Spiele, wo aber auch durchaus Gegner dabei sind, wo wir realistisch gesehen eigentlich mit keinen Punkten rechnen können. Ja, da stehen die Bayern noch, da steht Dortmund, da steht Gladbach, die momentan ganz ordentlich unterwegs sind. Stuttgart könnte jetzt auch ein bisschen problematisch werden am Wochenende. Hannover ist so ein bisschen schwankend, ganz am Ende steht noch Leverkusen. Also da sind jetzt auch nicht so die Gegner dabei, wo ich jetzt sagen würde, 6 Punkte holen wir in den 9 Spielen auf jeden Fall noch.
Richtig, richtig.
Ja, aber nicht mit unserer Abwehrleistung.
Ja, stimme ich dir zu. Andererseits ist es gut. Also ich meine, ich glaube, das richtungsweisende Spiel wird jetzt wirklich sein, Stuttgart. Ne? Ohne jetzt zu schnell vorgreifen zu wollen, ist Stuttgart wirklich ein testenden Gradmesser für die Bestätigung der eigenen Form. Denn wenn du wirklich gegen Stuttgart diese Negativserie auswärts brechen kannst und holst dann 3 Punkte, immerhin nur Tabellen 18, das muss man sich auch vergegenwärtigen, dann kannst du wirklich sehen, okay, wir können die Saison locker und frei zu Ende spielen. Und dann sind aber auch so Spiele wie gegen Dortmund, gegen die wir traditionsgemäß schon eigentlich immer relativ gute Partien abliefern, umso interessanter. Und dann ist umso mehr möglich. Auch Hannover ist dann, dann kommen da plötzlich wirklich attraktive Spiele, könnten zutage treten, ohne den ganz großen Druck. Das könnte dann insgesamt sich vielleicht positiv auf die Tabellensituation auswirken. Ist jetzt nur meine Meinung, ja. Aber dafür musst du dann halt auch gegen Stuttgart auf jeden Fall vorlegen.
Ja, ist halt die Frage, mit welcher Einstellung und mit welcher Stimmung du in die einzelnen Spiele gehst. Also sie sind ja alle zur besten Tageszeit. Da ist ja ein einziges Spiel dabei, was freitags stattfindet. Der Rest ist ja alles samstags zur besten Fußballzeit. Also sollten ja sowieso die Motivationen hoch sein und wie gesagt, wie du das schon angedeutet hast, wenn man es schafft, gegen Stuttgart da die Auswärtsserie positiv zu wenden und da auch mal 3 Punkte zu holen, dann sind da schon durchaus Gegner dabei, gegen die du dann auch mal was reißen kannst. Ja, Dortmund ist auch eine Mannschaft, die schlagbar ist in dem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz wichtig ist ja auch, wenn wir theoretisch mal davon ausgehen, wir wollen ja gar nicht von reden, aber es sind ja so ein paar Positionen, die dann sehr interessant werden und Hoffenheim, Bremen sind auch ja noch Gegner, gegen die wir dann noch spielen müssen.
Direkt hintereinander, ja.
Genau, das ist natürlich dann umso interessanter. Also ich hoffe, dass wir uns in eine gute Ausgangssituation bringen können nach dem Spieltag am Samstag und dann immer noch, ja, auch mal den Blick nach vorne wagen dürfen. Wenn wir am Samstag verlieren, ist es eher wieder sowas, oh je, jetzt müssen wir wieder gucken und...
Ja. Also ich sehe durchaus Chancen für uns, aber jetzt mich wirklich hinzustellen und zu sagen, wir haben diese Saison mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, das kommt mir ein Ticken zu früh.
Dennis, ja. Schön, dass du es ansprichst. Das war auch so ein bisschen der Tenor jetzt am vergangenen Doppelpass, wo wieder vollmundig verkündet wurde, na nicht von Bruchhagen, der sich da wie immer relativ zugeknöpft äußert, aber natürlich Jörg von Thora wollte natürlich sticheln und wollte sagen, die Eintracht greift an Richtung Europa.
Jawohl.
So, jetzt ist die Leistung der letzten Wochen ja durchaus nicht wirklich konstant gewesen. Ja? Wie seht ihr das denn? Seht ihr denn wirklich so, dass die Eintracht bereit für Europa ist? Meine Meinung, um mal kurz vorwegzugreifen, keineswegs.
Also nicht mit der momentanen Konstellation an Mannschaft. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir wieder in Europa unterwegs sind und da die ein oder anderen Spiele mit geiler Stimmung erleben dürfen. Aber ganz ehrlich, wir schaffen es ja mit der Abwehr schon nicht gegen Aufsteiger in der Bundesliga jetzt uns da mal sicher zu fühlen. Wie willst du das denn machen gegen Clubs, die auf europäischer Ebene ein bisschen anders zu bewerten sind noch?
Das stimmt. Gewappnet, denke ich, mit der Mannschaft eigentlich nicht. Aber ihr müsst ja auch euch überlegen, wenn wir wirklich dieses Ziel erreichen sollten und wahrscheinlich wird es ja wie immer oder wie es so oft jetzt sein, Platz 7 würde reichen, hast du natürlich auch einen finanziellen Spielraum, den du eventuell doch ein bisschen mehr ausreizt, um eben da auch in der Abwehr was zu investieren. Wir wissen alle, Abwehrspieler, gute Innenverteidiger sind sehr, sehr teuer und wollen international spielen, wollen sich zeigen. Ich denke, es wäre natürlich auch was, wo du wieder die Möglichkeit hast, auch Namen zu holen, die so, wenn wir jetzt wieder hier im Mittelfeld versinken oder dann am Ende, was weiß ich, Platz 14, 13 dann einnehmen, da wird sich doch der ein oder andere Spieler auch sagen, oh je, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also es sollte auf jeden Fall ein Ziel sein. Das beantwortet aber natürlich nicht ganz die Frage. Ich denke, mit der Mannschaft würden wir also wirklich komplett ohne Chance ausscheiden. Mal vielleicht gegen irgendwie ja diese Qualifikationsspiele, die ja erst noch bestritten werden müssten. Da gewinnst du dann vielleicht noch die eine oder andere Runde. Aber in der Gruppenphase oder sowas sehe ich die Eintracht definitiv nicht unter den ersten beiden.
Okay, ich stelle fest, ich habe die Frage falsch gestellt. Denn meine Frage war der Weg dahin. Seht ihr denn die Eintracht wirklich bereit, beziehungsweise schafft die Eintracht das, in die internationalen Plätze überhaupt vorstoßen zu können? Das ist nämlich schon das, was ich momentan als negativ ansehe, dass wir dann ich sehe sogar eher die Möglichkeit, dass der Kader grundsätzlich eine gewisse Tiefe hat oder eine gewisse Qualität hat, um international gerade in der Euroleague mitspielen zu können. Das kann ich mir sogar noch vorstellen. Aber für mich ist es momentan weiterhin überaus fraglich, dass die Eintracht überhaupt die Position, sei es 7, de facto erreichen kann. Also von den Namen generell her ist selbst Hoffenheim, obwohl die auch keine guten Spiele machen und sie trotzdem gewinnen, oder auch Dortmund kommt vielleicht noch, da sind andere Mannschaften, die uns wirklich diesen 7. Platz, sollte es der 7. sein, wirklich noch streitig machen können. Also ich bin da noch überhaupt nicht überzeugt und ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll wäre.
Also ganz realistisch, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ja, also ich sehe uns am Ende auf Platz 9 oder 10, aber nicht drüber.
Ja, und da kommt auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, René. Die mangelnde Konstanz ist immer noch ein großes Problem. Ja, also ich meine, du kannst gewisse Auswärtsspiele nicht so verlieren, wie du sie verloren hast. Und das kannst du auch nicht nur durch Heimspiele wegmachen. Ich weiß um die Heimstärke und bin sehr erfreut darüber, dass die letzten Heimspiele sich überaus positiv darstellen. Aber es ist im Endeffekt so, du hast wirklich schon viele Punkte gelassen. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder die alte Leier, was wäre, wenn ja, dafür können wir uns nämlich auch nichts kaufen. Fakt ist aber, wenn das so weitergeht, wird es trotzdem nichts. Ja, also die Mannschaft spielt viel zu inkonstant insgesamt, um jetzt sagen zu können, Europa, das sollte das klare Ziel sein. Aber träumen kann man natürlich. Ich will den Eintracht-Fans, uns Eintracht-Fans natürlich das Träumen auch nicht verbieten. Du siehst ja, die anderen Mannschaften sind ja auch nicht viel besser. Ne? Das ist genau das, was man sich auch wieder vergegenwärtigen muss. Konstanz ist bei den wenigsten Bundesliga-Mannschaften etwas, was vorherrscht.
Kann man so unterschreiben, denke ich.
Ja. Also es wird auf jeden Fall noch spannend. was da passiert.
Umso schöner, dass wir Konstanz mittlerweile aber in der Mannschaft bekommen, wenn es darum geht, Verträge zu verlängern.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja,
ja, René, dann sag's.
Ja, das war ja wohl eine sehr überraschende Aktion. Ich war, wie gesagt, leider nicht live im Stadion, von daher konnte ich es nicht live mitkriegen, dass vor dem Spiel jetzt gegen Paderborn Oczipka verkündet hat, dass er seinen Vertrag nochmal um weitere 3 Jahre verlängert, was ich extrem positiv finde. Also wir scheinen da wirklich sehr stark an dem Konstrukt der Mannschaft zu arbeiten, und bis auf die Personen, die wir ja in der letzten Woche angesprochen haben, wo wir uns eigentlich ziemlich sicher sind, dass die Ende der Saison weg sein werden, haben wir da Konstanz, was die Spiele angeht, und müssen aber trotzdem gucken, dass wir halt einfach wichtige Positionen noch nachbesetzen.
Ja, das stimmt. Aber es muss auch sagen, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir auch Jagba ja noch eine ganze Weile haben. Dann ist es dann wirklich so, dann haben wir jetzt erstmal ein halbes Jahr, dass Oczipka wieder gut spielt. 1,5 Jahre darf dann wieder Jagba in die Rolle reinschlüpfen, wenn Oczipka nicht mehr so gut ist. Und am Ende seiner Vertragslaufzeit spielt er wieder richtig gut. Also haben wir die Linksverteidigerposition insgesamt sehr gut besetzt mit 2 ordentlichen Linksverteidigern. Immer noch in Zeiten, wo es schwierig ist, einen ordentlichen zu bekommen. Ich denke, da können wir uns nicht beschweren.
Nö, auf jeden Fall perfekt, ja.
Freut mich, aber das zeigt auch, dass Hübner in Sachen Vertragsverlängerung einen ordentlichen Job macht. Also das muss man auch mal wieder sagen. Das ist nicht einfach. Gerade auch Oczipka nach der zuletzt ja deutlichen Form, dem deutlich erkennbaren Formanstieg, da hat er bestimmt einige Angebote auch gehabt. Finde ich gut, dass Hübner es da geschafft hat.
Wurde aber nicht auch der Spieleretat erhöht fürs nächste Jahr, und dementsprechend hast du ein bisschen Verhandlungsspielraum, auch gerade bei so Positionen, wo du sagst, okay, wir bezahlen hier ein bisschen mehr und bleib doch bitte? War das nicht so? Gab es da nicht letzte oder vorletzte Woche einen Bericht auch, dass der Spieleretat erhöht wurde?
Ja, ich glaube, der wurde weiter erhöht, und das hat auch Bochang im Nebensatz beim Doppelpass erwähnt. Also der ist wieder um 1-2 Millionen gestiegen.
Genau.
Aber dann, da hinzu kommt dann halt auch andere Kosten. Ich habe keine Ahnung, aber er steigt leicht, aber das ist halt, das sind so 2 Millionen, glaube ich. Genau, okay. Ich glaube, es waren 2 Millionen. Die Frage ist halt, was du damit machen kannst. Ne?
Was es für mich aber noch mehr zeigt, ist zum einen, dass halt Hübner einen guten Job macht, aber auch, dass wir in der Diskussion mit den Spielern um zukünftige Verträge durchaus Optionen haben, die einen Spieler dazu bewegen können, zu bleiben. Was mich halt auch darauf hoffen lässt, dass wir auch mit denselben Optionen und mit denselben Möglichkeiten auch die Möglichkeit haben, gute neue Spieler für die nächste Saison zu verpflichten.
Ja.
Führen Sie aus.
Was gibt es da großartig auszuführen? Also wenn wir einen Oczipka und auch die anderen Spieler, einen Anderson etc. dazu bewegen können, eben ihren Vertrag nochmal um weitere Jahre zu verlängern, ja, dann sollte es auch durchaus möglich sein, mit denselben Perspektiven, die wir den Spielern bieten können, auch zu sagen, hey, wir finden auch einen adäquaten Ersatz für Zambrano.
Ja? Richtig, absolut richtig. Das ist, ja, also da schließt du dich eigentlich indirekt auch dem an, was Bohrhagen, ich verweise erneut auf diesen normalerweise unsäglichen Doppelpass, das genau das hat er auch gesagt. Das ist immer so, dass auch markante und wichtige Spieler wie Zambrano, die können den Verein verlassen, aber durch dieses Gesamtkonstrukt, was bei der Eintracht stabil gehalten werden kann, das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil. Das kann man gar nicht, also ich muss echt sagen, ich finde es toll, dass Hübner das geschafft hat, mit so guten Spielern langfristige Verträge zu erwirken. Und das ist das Gesamtkonstrukt, und es bleibt bestehen, und es hat noch langfristig Vertrag, und dann ist es natürlich so, es ist ein Verlust, wenn Zambrano geht, aber da bricht das Gerüst dann halt auch nicht zusammen, und dann kannst du für das Geld, was du einsparst, das wird auch nicht wenig Geld an Gehalt sein, kannst du vielleicht einigermaßen gleichwertigen Spieler dann ersetzend verpflichten.
Genau. Das ist die Hoffnung, die bei mir auftaucht.
Ich denke, es ist auch eine berechtigte Hoffnung. Man darf auch, trotz der Tatsache, dass wir Zambrano zu Recht alle mögen, auch seine Position nicht überbewerten. Ich denke, das wäre etwas, was für ihn persönlich auch nicht verkehrt wäre. Er muss seine Position realistisch beleuchten. Bei der Eintracht hat er unangefochten einen Stammplatz. Woanders würde ich das nicht so sehen, aber natürlich, wenn die großen Vereine anklopfen, kann ich verstehen, da sich anderweitig zu orientieren, weiß aber nur für die Eintracht nur ganz gut, dass er das bald macht, damit wir wissen, wie wir in die nächste Saison starten können, wie wir planen können. Es gibt ja auch bereits andere mögliche Verpflichtungen, Da gibt's, wird ja gerüchtet, dass wir Stefan Reinhardt von Leverkusen für die defensive Mittelfeldposition holen. Sicherlich auch kein schlechter Mann, der Junge ist ablösefrei. Der wird aber auch ein paar Euro an Gehalt kosten. Also da könnte man da schon eine gewisse Rochade machen. Ich glaube, Innenverteidiger sind auch schon in der Verlosung. Also da wird ja jetzt schon geplant. Und je sicherer wir hin zum Klassenerhalt sind und je klarer sich es abzeichnet, dass Zambrano nicht mehr bei der Eintracht über die Saison hinaus verweilen wird, desto besser kann ein Hübner halt auch mit dem ihm verbleibenden Geld umgehen.
Ach, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass die da schon eine klare Tendenz haben und dass Hübner wahrscheinlich mittlerweile schon weit mehr an Alternativen arbeitet.
Ja, stimmt. Hier, Sonny wirft gerade ganz fuchsig natürlich mal wieder ein. Patrick Ochs, das wurde jetzt schon auch ebenfalls in diesem unsäglichen Doppelpass, ich sag jetzt nur noch unsäglich, ich mag das Wort.
Guckt mal den überhaupt, ich dachte ja schon, Alex wäre in der Beziehung so ein bisschen Banane.
Ich guck den nur, wenn der HB dabei ist, da muss ich mir natürlich sowas geben. Der alte Spaßmacher, wenn der da ist, ansonsten versuche ich das auch zu vermeiden, aber es ist immer sehr launig, wenn er da ist und das... will ich mich jetzt auch nicht weiter versuchen rauszureden, das funktioniert eh nicht, aber Ochs wird ja wieder irgendwie an die Eintracht herangetragen, ich kann mir das beim besten Willen eigentlich nicht so wirklich vorstellen, Rechtsverteidigerposition haben wir ja auch akzeptabel besetzt mit Patrick Ochs, da hat ja aber, um es nochmal um den Kreis zu schließen, hat ja Bruchhagen den wunderbaren Satz dann gesagt, dass der Herr Ochs sein finanzielles Glück in Wolfsburg gefunden hat, war eine starke Aussage. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Ochs zurückkommt?
Nein. Will ich auch gar nicht.
Also Rechtsverteidiger denke ich auch. Also guten Chandler. Wer spielt normalerweise sonst noch Stamm auf rechts?
Nee, es ist schon Chandler, aber Injowski könnte die Position natürlich auch bekleiden.
Injowski noch, ja. Also ich denke, vielleicht muss man sich überlegen, da noch jemanden zu holen. Ich weiß nicht, ob Patrick Ochs der Optimale dafür ist. Klar, er könnte dann auch mal wieder, wie damals, dann wieder rechts, wie nennt man das denn, der rechter Flügel spielen, wo Aigner momentan spielt. Du hättest natürlich mit einem Ochs, der eben diese ganze rechte Seite bedienen kann, aber für das Geld, und ich will nicht wissen, was er bekommen kann, wer bekommen würde.
Ja.
Aber meint ihr denn wirklich, dass er spielerisch so einen großen Vorteil für uns bringt?
Nein. Also das muss man mal ganz klar sagen. Ochs ist, wie eben schön eingeworfen wurde, von Man of SGE in unserem Chat, ja, muss man, cooler Name, muss man ganz klar sagen, erstens ist er verletzt, zweitens ist er auch schon über 30, das ist kein Spieler, der uns perspektivisch großartig weiterbringen könnte. Es ist natürlich so, dass wenn er mit einer gewissen Attitüde wieder zur Eintracht zurückgeht, ein bisschen Reue zeigt oder so, dass er uns so zum Feel-Good-Feeling irgendwie was dazu beitragen könnte, aber an sich würde ich sagen, es wäre ein Rückschritt, denn du darfst auch nicht vergessen, es gibt mehrere Spieler bei der Eintracht, die auch auf eine ähnliche Position drängen. Ein Kind Zombie könnte auch Rechtsverteidiger spielen und da würde ich es eigentlich fast ungerecht finden, wenn man ihm in seiner Entwicklung jemanden vorstellt, der irgendwann die Eintracht schon mal verlassen hat, aus mehr oder weniger ungünstigen Positionen heraus.
Ja. So, Kind Zombie würde ich auch dann eher sagen, lieber auf einen Jungen setzen, als dann auf so einen alten Knacker.
Ja, ich meine, es gibt ja gleichzeitig auch das Gerücht, dass halt ein Sebastian Jung, der sich überhaupt nicht gut eingefunden hat beim VfL Wolfsburg, der auch zwischen Platz und Bank pendelt und bei weitem nicht so in exponierter Lage ist, wie er sich erhofft hat, gab es ja auch das Gerücht. Aber auch da ist es so, das würde ich aus sag ich mal, menschlicher Sicht noch vielleicht ein bisschen anders sehen, aber den kannst du ja auch gar nicht finanzieren. Also ich denke, dass diese Rechtsverteidiger-Diskussion, glaube ich, sich im Sande verläuft.
Würde ich jetzt auch erstmal
was Gutes an, ja. Also mit finanziellen Mitteln für einen Sebastian Jung, da glaube ich, stehen wir eher blank da. Ich glaube, da geht gar nichts.
Also ja, deswegen, du musst auch, wenn es am Brano geht, musst du das Geld in einen guten Innenverteidiger investieren. Dann schaust du nochmal, ob du einen ablösenden freien Reinhardt bekommst und ansonsten bleibt das Gerüst ja bestehen.
Ja.
Und das ist ja der große Vorteil. Und das ist auch Planungssicherheit, was die Eintracht hat. Und ich denke, das kann, je nachdem, wie die Saison jetzt verläuft, aber dann für die nächstkommenden noch besser werden. Ne? Und das ist, sehe das momentan grundsätzlich ein bisschen positiv, bin natürlich auch getrübt durch die, oder beziehungsweise ein bisschen verwässert durch das positive Ereignis von Samstag, aber die Mannschaft, da gibt es ein Konstrukt, der Trainer muss nur noch genauer ausarbeiten, wie das in der Defensive funktionieren soll. Wenn er das hinbekommt, dann geht noch viel mehr mit der Eintracht. Hm. Aber das müssen wir natürlich dann erstmal sehen.
Yes.
Ja, naja. Schauen wir mal. Aber trotzdem, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, dass Otschipka auch seinen Vertrag verlängert hat, ist auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit. Das ist andere Police. So, wir sind ja in Blockupy Frankfurt. Musste ich noch ganz kurz einstreuen.
Ach, dann ist das Rauschen, was ich da im Hintergrund ständig höre, ist das hier der Wasserwerfer vor der Tür, oder
was? Ja, das ist der Wasserwerfer. Ich lebe hier im Krisengebiet Frankfurt. So muss das sein, ja, ist doch ganz klar.
Genau, Marvin hat seinen eigenen privaten Wasserwerfer in der Wohnung stehen. Hervorragend. Brauchen wir Wasserwerfer gegen Stuttgart, um die irgendwie da zurückhalten zu können, oder schaffen wir das so irgendwie?
Wenn man sich die Leistung von denen angeschaut hat, die letzten Spiele, sollten wir es auch ohne Wasserwerfer hinbekommen. Aber es ist wichtig, dass wir das erste Tor machen und das Spiel den Stuttgartern aufzwängen. Und dann, glaube ich, ist da alles drin. Wir müssen nur am Anfang, dürfen wir es nicht verschlafen. Wenn wir mit 1-0 hinten liegen, glaube ich, könnte das Ding wieder in die Hose gehen.
Ja gut, wir müssen ja sowieso ein Tor schießen. Der Meier muss ja jetzt sowieso in jedem Spiel noch mindestens ein Tor machen, damit er oben auf Platz 2 bleibt, oder?
Ja, das wäre natürlich schön, obwohl es mir auch reichen würde, wenn wir am Ende die Spiele einfach so gewinnen, auch ohne die Mithilfe von Meier.
Ja, aber dann gewinnen wir gar kein Spiel.
Also, zum einen muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut vor der Leistung von Meier immer wieder. Auch wenn er oftmals nicht im Spielfeld zu sehen ist, 19 Saisontore, ist schon unfassbar. Also bevor ich jetzt auf Stuttgart komme, muss ich meiner Bewunderung noch Ausdruck verleihen. Ich konnte mir vor der Saison nicht vorstellen, dass 19 Tore eines Alexander Meier in einer Saison möglich sind. Das hat er geschafft und ich denke, da kommen auch noch ein paar weitere hinzu. Das ist schon bärenstark. Das ist schon für einen Spieler nicht von einem absoluten Top-Team, ja, ohne der Eintracht zu nahe treten zu wollen, ist das schon eine richtige Hausnummer. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass in den letzten paar Jahren in der ersten Liga zumindest jemand bei der Eintracht mehr Tore geschossen hat in einer Saison als Alex Meier. Das ist schon verwunderlich. Das ist schon eine krasse Leistung. Und deswegen, er ist ein bisschen unsere Lebensversicherung, aber es gibt noch andere Leute, die Tore schießen. Aigner ja ebenfalls, Stendera hat angefangen. Aigner auch schon 8 Saisontore, ist auch mega geil. Also wir haben eine gute Offensive und genau die, um jetzt wieder den Kreis zurückzufinden, muss gegen Stuttgart alles zeigen. Also ich habe Angst gegen Stuttgart, weil die Spiele gegen den VfB sind selten wirklich attraktive Spiele, selten Spiele, die für uns positiv ausgehen. Ich glaube, wenn wir nach Stuttgart in den letzten Jahren gefahren sind, da gab es nie wirklich viel zu holen, aber die sind am Boden. Da geht überhaupt nichts. Die sind spielerisch gar nicht so verkehrt. Also die haben auch bei ihrer letzten Niederlage am Anfang wirklich gut dagegen gehalten. Das Gerüst ist dann halt irgendwie auch durch individuelle Fehler zusammengebrochen. Ich glaube auch nicht, dass das Team intern komplett zerstritten ist. Also da ist eine wesentlich höhere Qualität. Ich habe es eben gelesen, als zum Beispiel gegen Paderborn. In unserem Chat stand das auch. Das ist auch genau der Fall. Also da ist individuelle Qualität durchaus vorhanden. Auch wenn jetzt ein Didavi jetzt, was auch bitter ist, jetzt so verletzt bis zum Rest der Saison ausfällt, ein wirklich guter Spieler. Die haben aber mehrere. Die haben auch den Werner. Das sind immer Spieler, da muss man aufpassen. Mhm. Aber die Eintracht fährt hier als Tabellenachter hin. Und gegen den Tabellen 18 musste halt auch mal auswärts 3 Punkte holen.
Wir sind klarer Favorit für das Spiel und die Rolle müssen wir halt einfach 90 Minuten lang bedienen und da muss ich halt auch die Abwehr einfach mal ordentlich zusammenreißen und darf halt mal keinen Bock schießen.
Nee, ja, genau. Das ist genau das Ding. Und wenn sie einen Bock schießen, müssen sie es vorne halt wieder gut machen. Ich denke, die Sache ist einfach die, es wird nicht so sein, dass du das Spiel zu 0 beendest, da gehe ich von aus. Wir fangen auch in diesem Spiel ein Tor, aber Fakt ist, gegen den Tabellen 18 musst du rigoros einfach die 3 Punkte holen. Da ist alles andere auch nicht verzeihbar. Wir wollen, ich denke, die Spieler haben den Anspruch, eine erfolgreiche Saison zu spielen und eine erfolgreiche Saison ist für mich auch nicht damit, ist für mich nicht dies, auswärts immer schlecht auszusehen. Du musst gegen Stuttgart gut aussehen, musst 3 Punkte holen. Punkt, aus, Ende.
Ja, Da hast du allerdings recht, ja. Das Problem ist nur, ich denke wirklich, das Wichtigste wird sein, nicht in Rückstand zu geraten und gleich von Anfang an auf die Stärken zu besinnen. Das bedeutet aktiven Fußball nach vorne, offensiv. Wenn wir da versuchen, uns hinten reinzustellen, habt ihr beide schon was Richtiges gesagt, individuell sind sie eigentlich stark genug. Die Mannschaft funktioniert ja eigentlich nicht, die Spielzüge funktionieren nicht. Das ist das, wo wir wirklich angreifen müssen. Wir müssen sagen, okay, wir nehmen das Heft in die Hand, wir drängen denen unser Spiel auf und dürfen die gar nicht ins Kombinieren kommen lassen, weil da sind wir, glaube ich, dann wieder die dann wieder schauen und sagen, oh, so ein Mist.
Ja, ja.
Ja, naja. Wir müssen halt von Anfang an in das Thema so einsteigen. Ich meine, die werden auf jeden Fall anders spielen als Paderborn. Und wir dürfen die halt von Anfang an nicht richtig zum Zuge kommen lassen. Dann haben wir eine reelle Chance. Sobald die das erste Tor schießen, wird es für uns immens schwer.
Ja, klar, das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist auch der Tabellen 18. Die stehen auch nicht nur durch Zufall da unten. Ja, da sind auch negative Umstände, die da mit reinspielen, ganz klar. Aber offensiv funktioniert es momentan ja auch nicht so wirklich gut bei denen. Wichtig ist, dass wir in der Offensive auch wirklich unser Heil suchen, denn sie sind defensiv angreifbar. Niedermeyer läuft schon seit Wochen seiner Form hinterher. Auch in Ulreich, der einst so gelobte Torhüter der Stuttgarter, das ist ein Schatten seiner selbst. Und wenn du da jetzt Kirschbaum oder Ulreich reinstellst, das sind beides keine Torhüter mit Format. Die musst du bombardieren, die musst du bespielen und da musst du hoffen, beziehungsweise nicht hoffen, da musst du konsequent dagegen gehen mit vielen Torchancen und das führt dann auch irgendwann zum Torerfolg. Und wenn du oft genug offensiv gegen VfB spielst, wirst du auch wirklich Erfolg haben. Hm. Gehe ich ganz, ganz hart davon aus.
Wie ging das Hinspiel nochmal aus? 4-5 für Stuttgart, ne?
Ja, das ist auch eine Frechheit, dass die Stuttgarter eines der besten Spiele oder einer der wenigen Siege, die sie in der Saison gemacht haben, gegen die Eintracht gemacht haben. Da habe ich auch echt, das musst du den Eintracht-Spielern auch zeigen. Das ist ein genau guter Punkt. Da musst du denen zeigen, hier, so ein verkacktes Spiel haben wir in der Hinrunde verloren. Wollt ihr noch sowas noch? Mann, nee, jetzt rächen wir uns. Das muss auch pushen. Das muss auch sagen, hier, jetzt hauen wir die 4-0 aus dem eigenen Stadion. Schluss. Da zeigen wir den Stuttgartern, den Kanzstädtern mal, wie der Hase hier läuft. Ne? Also da musst du wirklich auch mal dagegen gehen, weil ganz ehrlich, ihr wart, Dennis, du warst da mit mir. Hey, was für ein dämliches Ding das war.
Grauenvoll.
Ja, und da muss man auch mal wir fahren jetzt auch am Samstag wieder hin, wir schauen uns das Gebaren an, hoffen auf ein positives Resultat und wünschen uns, dass ein ähnliches Ergebnis maximal in unsere Richtung passiert.
Ja, genau. Unterschreibe ich so.
Was denkt ihr denn aufstellungsmäßig? Wie laufen wir auf?
Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt großartig wechseln müsstest, oder? Also ich meine, gehen wir davon aus, dass ein Zambrano wieder fit ist und dann bleiben wir genauso. Oder würdet ihr Seferovic raus und dafür den am Samstag erfolgreichen Nelson Valdez reinstellen? Und nochmal ganz kurz dazu, das haben wir jetzt fieserweise ein bisschen unterschlagen.
Das stimmt.
Das Comeback von Nelson Valdez einmalig, oder?
Ja, der war echt super drauf, der hat Einsatz gezeigt und da aus der Drehung so einen Schuss da abzulassen, da hat er halt wieder von Anfang an seine Stärke gezeigt und weswegen wir ihn da haben, also kannst du eigentlich nicht mehr dazu sagen.
Also ich muss ja sagen, ich war ja eher jemand, der durchaus skeptisch, ob das Transfers von Nelson Valdez war. Ich weiß, er ist ein Kämpfertyp und alles, habe aber nicht gedacht, dass er sich so gut noch in die Bundesliga einfügen kann, dann die wirklich unglückliche Verletzung. Dann diese Leidenszeit, die man auf allen sozialen Medienkanälen mitbekommen konnte, seine Rekonvaleszenzzeit, sein Comeback und so weiter und so fort, wo er sich, glaube ich, auch richtig gut durchgepusht hat. Sei es bei Twitter, Facebook oder Instagram, wo du mitverfolgen konntest, wo er, was er gerade macht und so weiter und so fort. Ist ein sympathisches Kerlchen. Allein deswegen hat es mich ungemein gefreut, dass er dann bei seiner Rückkehr gleich noch ein Tor macht und was für eins.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bleibe dabei auch, deine Frage war ja, Seferovic raus und dafür ein Valdez rein. Denke ich nicht. Seferovic sollte anfangen. Und ein Valdez ab der 60. Minute oder 70. Minute dann nochmal mit Vollgas rein. Denn ich glaube auch, die Kraft wird noch nicht da sein, um über 90 Minuten das zu zeigen, was er da jetzt gezeigt hatte. Denn das war einfach, er wusste, ich spiele nochmal ein paar Minuten, gebe jetzt Vollgas, gehe voll rein. Das funktioniert ja gar nicht. Wenn der überhitzt ja völlig, wenn du den von Anfang an spielen lässt und der geht da von der ersten bis zur, sagen wir jetzt mal 30 Minuten so rein, dann kannst du ihn schon in der ersten Halbzeit vergessen. Deshalb denke ich, ist die sinnvollere Variante, erstmal Seferovic spielen zu lassen. Ich glaube, es wäre auch ein falsches Zeichen an Seferovic, auch wenn er die Leistung jetzt nicht gezeigt hat, könnte mir vorstellen, er braucht diesen Schutz noch ein bisschen, dieses Vertrauen, und irgendwann muss er auch mal wieder eine gute Leistung bringen, und ich hoffe, dass das vielleicht schon gegen Stuttgart der Fall ist.
Ja. Es wäre ja auch wirklich an der Zeit, ne? Ich habe das Gefühl, dass Seferovic selbst an sich ein bisschen verzweifelt gegenwärtig. Also er sieht bei der Auswechslung sah er auch wirklich unglücklich aus. Du hast das Gefühl, vielleicht denkt er wirklich zu viel nach über seine eigene Leistung. Also verkrampft meiner Ansicht nach ein wenig.
Ja, ganz gewaltig. Also ich denke schon, dass er da einfach gedanklich halt viel zu sehr mit sich selbst hadert und dass ihn das an dieser Stelle einfach stark blockiert. Ne?
Ja, und man muss auch perspektivisch denken. Ich finde das gut, wenn ihr sagt, Seferovic, den lassen wir nochmal drin. Darf auch nicht vergessen, den Jungen haben wir auch mehrere Jahre an der Backe. Ne? Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber der hat einen mehrjährigen Kontrakt bei der Eintracht. Das kann nicht sein, dass wir ihn jetzt nach ein paar guten schlechten Spielen jetzt wieder fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Der muss jetzt durchgedrückt werden, und wenn gegen Stuttgart das erste Tor wieder fällt, was er macht, dann läuft es auch wieder bei dem. Das ist auch so ein Stimmungsspieler, ne? Und ich denke, da tut es ihm, glaube ich, auch ganz gut, wenn er einfach diese Einsatzzeit bekommt. Und mit Nelson Valdez hast du wirklich jemanden in der Hinterhand, wo du sagen kannst, den kann ich bringen. Der hat die absolute Motivation, der hat wirklich Bock, Fußball zu spielen, der hat sich lustig zu zeigen, aber der mault auch nicht rum, wenn er halt erst in der 70. Minute eingewechselt wird.
So ist es. Und nach vorne hast du ja wirklich etliche Alternativen. Wenn ich mir angucke, dass wir mit einem Kittel oder einem Piasson auch noch wechseln könnten, wenn Inui zum Beispiel mal nicht das beste Spiel zeigt oder auch in Stendera nicht so ein überragendes Spiel zeigt wie jetzt am Wochenende, auch ein Aigner kann mal ein Formtief haben. Ich denke, du hast da immer noch Möglichkeiten, dann zu reagieren. Ich hoffe, und das ist immer ja was, wo wir ja dran verzweifeln häufig, die Auswechslungen Sinn machen und sie auch rechtzeitig kommen, ja. Und nicht dann diese, ich wechsle jetzt noch einmal in der 86. Minute und dann noch ein Wechsel, den überhaupt keiner mehr versteht, sondern dass dann wirklich frühzeitig gesagt wird, okay, wir sehen, das ist nicht sein Spiel, nach der Halbzeit wird ein neuer Spieler gebracht, und dann denke ich, ist auch jeder zufrieden. Ja. Auch wenn Seferovic in das Spiel gar nicht reinkommt, erste Halbzeit, dann bringen Valdez zur Halbzeit. Dann ist das, denke ich, eine gute Sache.
Aber umso besser, dass Valdez wieder zurückgekommen ist. Du sagst, es gibt viele offensive Variationen. Ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass das nicht der Fall ist, nachdem Cutler jetzt hier abgegeben wurde. Umso schöner, dass sich Valdez wieder reingespielt hat. Aber René, ich habe dir das Wort abgeschnitten.
Das kenne ich ja mittlerweile, das ist ja vollkommen okay.
Du fiese schon... Möppi.
Bitte?
Du fiese Möppi, nur ganz ruhig meistens.
Achtung, sonst gibt's hier... Ich denke, dass Valdez durchaus in der Lage ist oder bereit ist, sich einwechseln zu lassen, dass du ihn auch durchaus relativ früh einwechseln kannst. Von Anfang an, denke ich, ist das ähnlich, wie Dennis das schon sagte, einfach noch zu früh. Der ist zwar hoch motiviert, aber der wird wahrscheinlich so dermaßen dann rennen wegen der Motivation, dass dem nach 20 Minuten die Zunge aus dem Mund hängt. Also das bringt uns dann ja dann auch nichts. Ja. Dann kriegt er nur nachher, wenn er dann frühzeitig auswechseln muss, weil er platt ist, dann kriegt sein Ego da wieder einen Knick. Also das würde ich nicht machen. Ja. Ja. Dann lieber zum Ende und durchspielen oder den Rest spielen lassen, und dann ist besser.
Was war denn überhaupt? Flum war ja auch doch überraschend, dass er dann für Stendera kam am Wochenende, am Samstag.
Konnte immer noch 20 Minuten spielen. Ja. Konnte immer noch 20 Minuten spielen. Freut mich sehr. Ich stehe ihm ja durchaus überhaupt nicht kritisch oder nicht so kritisch gegenüber. Freut mich, dass er mal wieder ein bisschen längere Einsatzzeit bekommen hat. Hing aber auch damit zusammen, dass Stendera platt war, oder?
Wie sah das aus? Ja, der war platt. Aber trotzdem, also fand ich gut, dass er ihn da an der Stelle gebracht hat und dass er da die Einsatzzeit bekommen hat. Also.
Zeigt aber auch, dass ein Flum anscheinend aktuell ein besseres Standing hat als ein Medojevic. was dann wieder dazu, das heißt, Medojevic kann jetzt sein, werden wir jetzt länger nicht sehen, wenn ein Flum jetzt schon die erste Wahl für den Wechsel in der Situation ist, oder würdet ihr sagen, die Position, na okay, das passt, sind doch zwei verschiedene Typen, der eine eher defensiv, der andere ein bisschen offensiver. Wie seht ihr das? Also ich habe mir momentan so ein bisschen Gedanken, oder hat mir das so angeguckt und habe gedacht, ach ja, Bank ist gar nicht so schlecht besetzt aktuell. Sind aber natürlich dann wieder Spielchen, wo du merkst, oje, da kann es jetzt auch schnell mal Unruhe geben, weil ich nicht weiß, wie die Spieler mit den Situationen zurechtkommen. Ich bin zwar fit, aber darf nicht spielen. Hier sind ja viele dabei, die auch immer mal angeschlagen waren, deshalb nicht spielen durften. Ich denke, das ist dann besser zu verstehen für so einen Spieler. Wie seht ihr das denn?
Dann lasse ich jetzt Marvin mal den Vortritt. Der hat heute so wenig gesagt bis jetzt.
Die Ironie ist so beißend. Ist unfassbar hier. Er ist schon fast Mobbing, Cybermobbing. Cybermobbing. Naja, ja, ich denke, das ist wirklich eine problematische Situation. Und ich gehe wirklich davon aus, dass er durchaus ein Problem haben dürfte, überhaupt sich diese Saison nochmal anzubieten. Medojevic wird eindeutig dadurch vermittelt, dass mit ihm maximal auf der Bank geplant wird. Ich denke, wer weiß, ob das über die Saison hinaus noch bei der Eintracht einen Erfolg hat. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Medojevic wahrscheinlich den Verein wieder verlassen wird. Mich freut, ich muss aber ehrlich sagen, dass für mich die Freude im Vordergrund steht, dass Flum langsam wieder rankommt. Das ist für mich ehrlich gesagt gegenwärtig wichtiger, weil ich schon weiß, dass er für die Eintracht was gebracht hat. Und für mich ist es umso wichtiger zu sehen, dass er wieder rankommt. Ja? Medojevic, dann kann man dann sagen, okay, wir haben es knapp ein Jahr probiert, es funktioniert halt nicht. Gut, aber so ist es halt oftmals bei Fußballspielern, ne?
Ja.
Du kannst halt bei nur 11 Mann, die auf dem Platz stehen, maximal nur 3 Auswechselspielern halt nicht wirklich so circa 20 irgendwie zufriedenstellen. Und ich denke, Medojevic dürfte mit Sicherheit einer derjenigen sein, die sich am meisten Gedanken machen um ihre Position. Das ist ganz klar. Aber dem kann man nur entgegentreten, indem man sagt, man gibt trotzdem weiter im Training alles, man ist eine veritable Konkurrenz zu den etablierten Spielern und auf den Moment lauern. Mehr geht halt einfach nicht. Und auch wenn ich dafür jetzt bestimmt 10 Euro zahlen müsste in irgendein verwaistes Phrasenkistchen oder so.
Ja gut, aber es ist ja immer so, wenn beide fit sind und beide sich im Training anbieten, wird immer einer dem anderen vorgezogen werden. Das ist halt einfach so, ja. Da spielen einfach unwahrscheinlich viele Faktoren rein. Das kannst du nur so lösen, wie du es gerade eben gesagt hast, Marvin, im Training halt alles geben und hoffen, dass dann die Entscheidung des Trainers halt wieder auf den Spieler zurückfällt. Und mehr Chancen hast du nicht. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
War er denn jetzt längere Zeit verletzt oder ist die Situation schon länger verfahren für Medojevic?
Also Medojevic? Medojevic war eigentlich nicht wirklich großartig verletzt. Vielleicht waren mal kleine Kinkerlitzchen dabei, aber keine größeren Problematiken. Die Sache ist halt, das darf man nicht vergessen, auch schön übrigens, dass es sehr gut aufgearbeitet wurde im Chat, wie der Volksmusik gesagt, jedes Mal, wenn Medojevic eingespielt reinkam, gab es eine unglückliche Situation.
Ja, das stimmt.
Ja, und auch gerade Leverkusen, das war überaus unglücklich, wo wir eigentlich fast nur 3 Punkte mitgenommen hätten aus Leverkusen. Ja. Und dann musst du doch nur mit 1 Punkt heimfahren, weil Medojevic einen individuellen Fehler begeht.
Also das schon wieder alles verdrängt, ja.
Ja, und da gab es noch mehrere solche Situationen. Und das sind halt auch so Dinge, die lassen dich dann natürlich an, wenn du die Punkte dringend brauchst, lassen sie sich daran zweifeln, ihn wirklich aufzustellen. Ganz klar.
Ja, das ist klar. Das ist natürlich etwas, was so eine Entscheidung dann auch beeinflusst und damit ist es halt dann auch klar, wenn du eine Alternative auf der Bank hast und du hast da zweimal quasi ins Klo gegriffen, indem du den Spieler gebracht hast und dann durch individuelle Fehler nachher irgendwas schiefgegangen ist, dann dann nimmst du halt den anderen.
Ja, korrekt.
Aber die Aufstellung für euch also eigentlich so lassen?
Ja.
War eigentlich die Aussage, ne? Okay, ja. Sehr gut.
So Vase, ja.
Wird überhaupt nichts daran ändern.
Also auch nicht Anderson für Madlung?
Nö.
Gut.
Würde ich jetzt... Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wie sie sich jetzt auf den letzten Metern im Training dann noch zeigen. Aber im Moment hast du, glaube ich, bei beiden relativ gleiche Wahl. Ja, der eine ist, ich sag jetzt mal ganz dreist, von Natur aus langsam. Und der andere halt momentan einfach dadurch, dass er formmäßig da nicht auf der Höhe ist. Also Ich glaube auch nicht, dass sich das so kurzfristig ändern wird. Was tippt dann, Jungs?
Also dadurch, dass wir vor Ort sind und dadurch den Bann brechen werden, behaupte ich jetzt mal.
Hattet ihr nicht gesagt, ihr wart beim Hinspiel auch da? Wie ist das nochmal ausgegangen?
ja, das war ein 4-5 natürlich. Nein, aber ich tippe jetzt mal ein schönes 3-1 für uns. Also 3-1 für die Eintracht.
René, tipp du erstmal.
Dann will ich erstmal aufschreiben. Dennis sagt 3-1. Hm? Ja.
Also, musst du erst zählen oder was?
Nee, ich überlege jetzt gerade. Nee, 3 Tore schießen wir nicht. Definitiv nicht. Nicht gegen Stuttgart und 1 werden wir auch kassieren. Also von daher 2-1 für uns.
Ja, ein 2-1. Lass mich mal überlegen.
Ja, das machen wir ja schon von Anfang an.
Ja, ne, du weißt ja, ich und überlegen, das ist nicht so richtig gut. Nee, 4-1 für die Eintracht. Ja. Wir sind da, absolute Motivation, wir wollen ein gutes Spiel sehen. Wir haben davor den ein oder anderen, nee, ich wollte gerade sagen Glühwein, aber es ist ja schon so warm. Also deswegen Glühwein auf keinen Fall. Apfelwein, ja, kaltes Glühwein und einen schönen Apfelwein haben wir getrunken. Wahrscheinlich auch, ich kenne ja den Dennis, der nimmt wieder seine Naschbox mit.
Es
ist auch ganz lustig, dass ich unsere Motivation jetzt auf die Motivation der Spieler projiziere und wie ihr vielleicht wisst, hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber hey, 4-1 für die Eintracht und der Aufwärtstrend der letzten Woche, es ist bislang nur eine Woche, wo ein Aufwärtstrend erkennbar war, der wird fortgesetzt und Stuttgart zeigen wir mal, wo der Hammer hängt und dann geht's weiter und dann können wir wirklich schauen, in welche Richtung wir uns am Ende der Saison einpendeln lassen werden.
Natürlich ist der Erfolg in einer Woche ganz klar ein Trend. Ja,
das ist schon
statistisch so festgelegt.
Man muss positive Trends, wenn sie nicht da sind, muss man sie einfach auch so erkennen, phantommäßig. Ja, das machen die Simpsons auch nicht anders. Ne?
Genau, bei uns im Podcast zuständig für positive Trendstatistiken, Herr Marvin. Eieiei, hier machst du was mit. Es wird Zeit, dass die Frau Alex wieder herkommt und hier für Zucht und Ordnung sorgt.
Oh ja.
Ja, alles andere. Hier geht es nämlich ansonsten trendmäßig den Bach runter.
The trend is your friend.
Die Katze aus dem Haus tanzen, die Mäuse auf dem Tisch, so herrscht hier die Rangordnung mittlerweile.
Ach, scheiße. Jetzt müssen wir gleich 100 Euro bezahlen.
Wahrscheinlich
diese schöne Strafen können wir
schon
dann
irgendwie
als Trinkkasse benutzen.
Von ihrem Fitnessrad gefallen oder irgendwie sowas.
Sehr schön, sehr schön, Jungs.
Ja, lasst mich mal auf meine schlaue Liste gucken, weil man war ja hier bestens vorbereitet. Paderborn hatten wir, Valdez haben wir betagt, Oczypka haben wir, Stuttgart haben wir. Sind wir durch, die Herren?
Passt.
Nachdem Freund Dennis letzte Woche den Schlusssatz sprechen durfte und Marvin heute so wenig gesagt hat, darf Marvin heute den Schlusssatz sprechen.
Ach, jetzt wollte ich schon wieder was sagen.
Yes.
Ja, ich denke, der Schlusssatz, den ich sagen könnte, ist, ach du Scheiße, wir müssen uns auf jeden Fall ein Phrasenschwein zulegen.
Das ist ein schönes Schlusswort, ja.
Hervorragend.
Wir wollen doch am Ende der Saison ein bisschen was trinken, ja? Und je mehr Geld wir dann einwerfen, desto mehr können wir dann auch gemeinsam verspeisen.
Genau, wir haben quasi ein externes Phrasenschwein, das ist immer noch unsere Patreon-Kampagne, die nach wie vor hervorragend funktioniert und uns viel bei dem Thema der neuen Infrastruktur hilft, demnächst mehr dazu und natürlich wollen wir am Ende der Saison gemeinsam trinken und zwar gemeinsam mit euch, deswegen möchte ich hier nochmal den 30.05. als Termin in den Raum werfen, auch da wird es hoffentlich demnächst weitere Informationen dazu geben.
Genau, und dann werden wir auch verspeisen, wirklich Dinge verspeisen und nicht nur was trinken, sondern werden wir vielleicht auch nochmal was snacken, also ich denke, da lassen wir uns auf jeden Fall was einfallen. Und ja, ich schau mal, dass wir da irgendwie was geplant bekommen, ne? Und dass da vielleicht auch mal der ein oder andere spezielle Gast, nicht nur mit einer Maske, ihr könnt auch eine Maske aufziehen, aber ich habe jetzt keine Lust, dass da jetzt eine Fetischveranstaltung draus wird, ne? Also.
Genau, und wenn wir keinen Gast und keine Masken finden, dann präsentieren wir einfach einwöchige positive Trendstatistiken.
Ja, so ist das. So macht man das heutzutage, ja?
Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende allen, die nach Stuttgart fahren. Natürlich auch den beiden hier Anwesenden viel Spaß. Bringt 3 Punkte mit und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.